Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Wir gucken uns die heutige Querdenker-Demo in Stuttgart an und fragen, ob sich die Bewegung in diesem Corona-Jahr verändert hat. Wir erinnern an einen Gedenktag, den es in Deutschland leider nicht gibt. 6. April 1941. Vor 80 Jahren ist die Wehrmacht in Griechenland einmarschiert. Und wir hören, was eine Schauspielerin, die selbst Transfrau ist, über die Darstellung von Transgender in Filmen denkt. Ohne Masken, ohne Mundschutz haben heute mehrere tausend Menschen in Stuttgart an einer Demonstration der Querdenken-Bewegung teilgenommen. Vor einem Jahr nahm hier alles seinen Anfang, weshalb der Initiator Michael Ballweg auch alle anderswo lokal entstandenen Gruppen aufgerufen hatte, zum Saisonauftakt nach Stuttgart zu kommen. Wie hat sich diese verschwörungsideologische Gruppierung im Corona-Jahr entwickelt, vielleicht auch verändert? Das möchte ich mit dem Journalisten Josef Otto Freudenreich besprechen. Er ist Gründer der Wochenzeitung Kontext, die sowohl online als auch als Beilage der Taz erscheint. Guten Abend, Herr Freudenreich.
Guten Abend, Frau Bürger.
Sie sitzen ja in Stuttgart. Diesmal haben die Querdenker ihre Mobilisierungsstrategie wohl verändert und Menschen per Telefon aufgerufen, zur Demo zu kommen. Wie lief das denn ab?
Ja, zunächst mal hat es einfach für verstörte Nachbarn und Nachbarinnen gesorgt, die dann bei mir eingelaufen sind und gefragt haben, was ist denn hier passiert? Ich werde plötzlich angerufen von irgendwelchen Menschen, die mich zur Querdenker-Demo mobilisieren wollen. Und da konnte ich denen auch nur sagen, keine Ahnung. Ich kann nur vermuten, dass die Professionalisierung der Bewegung vorangeschritten ist.
Mit diesen Telefonanrufen hat man also versucht, Leute ganz direkt anzusprechen. Spricht das dafür, dass man die Generation erreichen will, die jetzt digital nicht so viel unterwegs ist? Oder werden die sozialen Medien inzwischen einfach zu stark kontrolliert und die Querdenker können dort nicht mehr so durchdringen, wie sie gerne würden?
Na, ich schätze mal, dass das einfach eine Zusatzmethode ist, also um einfach noch mehr Leutchen zu erreichen. Es war ja, sagen wir mal so, von der Kopfzahl her betrachtet nicht ganz unerfolgreich. Also wenn Sie so Pi mal Daumen 10.000 Teilnehmer rechnen, so ist es auch für Stuttgart. Wir sind da ja demonstrationserfahren, aber auch nicht alle Tage sind es dann so viele.
Für Freiheit und Frieden war das Motto, klingt jetzt eher nach klassischem Ostermarsch, der ja auch stattgefunden hat. Wie haben Sie denn das heute erlebt?
Es ist eine ganz, ganz merkwürdige Melange. Sie stehen da einigermaßen ratlos am Straßenrand und gucken sich dieses doch sehr heterogene Völkchen an und wundern sich. Also sie haben halt einfach alles da dabei. Impfgegner, Impfgegnerinnen, natürlich zuhauf, Anthroposophen, Esoteriker, dann natürlich auch die Bhagwans, die es immer noch gibt, ein paar Freaks noch dazwischen. Also und was für Transparente mit sich rumtragen. Ne? Zum Beispiel lieber stehend sterben als kniend leben. Sie haben Gott befreie uns vom Bösen. Sie haben Christen im Widerstand, die Halleluja singen. Mit kleinen Kindern, die Herzchen herumtragen, allein die Liebe zählt. Und dann kommt plötzlich noch einer um die Ecke, dem alten Bert Brecht, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Also Sie können dann vielleicht verstehen, dass man da als halbwegs aufgeklärter Mensch an der Seite steht und sich wundert.
Sie haben jetzt viele verschiedene Richtungen aufgezählt, aber nicht Rechtsextremisten. Ja. In Teilen Baden-Württembergs wie auch in Bayern hat der Verfassungsschutz jetzt die Querdenkenbewegung ja als Beobachtungsobjekte eingestuft. Also wie offen sind Reichsbürger oder Identitäre oder andere Rechtsextremisten da heute in Stuttgart aufgetreten?
Also ich habe mir ja den ganzen Kreuzzug der Opfer einer schlechten Regierung, also das ist deren, denke ich, Interpretation, angeguckt und dabei nicht ein AfD-Plakat oder eine AfD-Fahne gesehen, auch die Reichsbürger nicht. Ein paar schwarz-rot-goldene Fahnen, okay, aber das ist ja jetzt noch nichts ganz Schlimmes. Ich habe den Eindruck, dass die sich zumindest optisch zurückgehalten haben. Da scheint mir ja vielleicht doch eine neue Variante da zu sein, sprich sich etwas zurückzuhalten, vielleicht sogar auf beiden Seiten. Ne? Dieser Ballweg, Sie hatten ihn ja eingeführt als Gründer des ganzen Unternehmens, der hat ja schon gemerkt, dass das seiner Bewegung nicht gut tut, wenn man sich an die Rechten ranschmeißt beziehungsweise die Rechten reinkommen lässt.
Ja, das klingt jetzt aber aus Ihrer Sicht so, als hätten Sie den Eindruck, das würde alles weniger gefährlich werden.
Nein.
Weil zuletzt habe ich das eigentlich anders wahrgenommen in den Artikeln, die ich gelesen habe, die eigentlich doch davon ausgehen, dass die Bewegung zunehmend unter Einfluss rechtsradikaler, auch antisemitischer Wortführer steht.
Also richtig ist, dass der Verfassungsschutz beobachtet. Das tun die jetzt in der Tat nicht ohne Grund. Ich hatte nur den Eindruck, dass die Vertreter, also Rechtsaußen, AfD, Flügel und so weiter, dass die sich mit entsprechenden Symbolen zurückhalten. Ich will dabei Gott nicht sagen, dass die sich jetzt auch tatsächlich von dieser Querdenkerbewegung entfernt hätten. Inwieweit sie allerdings Einfluss haben auf diese doch sehr heterogene Bewegung. Ich denke, es ist eine reale Gefahr, weil sie hier natürlich ein Potenzial haben, das mobilisierbar ist, weil es halt in hohem Maße ein unzufriedenes, frustriertes Potenzial ist.
Auch mit Blick auf die Bundestagswahl und die anderen Wahlen in diesem Jahr.
Ja, selbstverständlich. Sie haben da alles dabei, die aber einen gemeinsamen, wenn man so will, Gegner haben oder eine Gegnerin in dem Fall, ist es vornehmlich natürlich Angela Merkel, klar, und dann kommt gleich dahinter Jens Spahn und
Dann kommt das System.
Ja, natürlich. Das ist eine relativ schlichte Denke, aber sie ist wirkungsvoll.
Josef Otto Freudenreich, Gründer der Kontext-Wochenzeitung über die heutige Querdenker-Demo in Stuttgart. Genau dort haben wir ihn erreicht. Ich danke fürs Gespräch.
Ich auch.
Der Einmarsch der Wehrmacht in Griechenland. Am 6. April ist das genau 80 Jahre her. 3 Jahre lang haben Wehrmacht, SS und Gestapo das Land in Angst und Schrecken versetzt, 1941 bis 1944. Es gab Massaker, Erschießungen und Plünderungen. Hunderttausende Menschen aus der Zivilbevölkerung sind den Verbrechen zum Opfer gefallen. Fast alle griechischen Juden wurden deportiert und ermordet. Innerhalb Europas war der nationalsozialistische Terror in Griechenland besonders brutal. Der Verein Respekt für Griechenland setzt sich mit langem Atem für die Aufarbeitung dieser historischen Schuld ein. Hilde Schramm gehört zu den GründerInnen und befasst sich seit Jahrzehnten in unterschiedlichen Zusammenhängen mit der NS-Vergangenheit. Guten Abend, Frau Schramm.
Guten Abend, Frau Bürger.
Anders als in Griechenland wird es am kommenden Dienstag in Deutschland keine offizielle Gedenkfeier geben. Wie ist Ihr Eindruck? Weiß man in Deutschland genug über diese Kriegsverbrechen?
Also bis vor kurzem wusste man fast gar nichts, ist meine Einschätzung. Das ist dabei, sich zu ändern. Es ist nicht in Schulbüchern. Wir machen auch Bildungsarbeit zu diesem Thema. Wir stellen fest, dass die Lehrer gar nicht informiert sind. Und die öffentliche Aufmerksamkeit in der Gesellschaft und in der Medienpolitik war bislang sehr, sehr gering.
Sie haben es angesprochen, Sie leisten da umfangreiche Bildungsarbeit, haben wirklich beeindruckendes Material auf Ihrer Homepage zusammengetragen, kann jeder lesen, Filme angucken, Dokumente runterladen. Woher beziehen Sie Ihr Wissen? So viele Zeitzeugen gibt es ja nicht mehr.
Ich bin vielleicht ganz exemplarisch in der Hinsicht, dass ich bis 2005 auch ganz wenig wusste. Ich beziehe mich damit ein. Ich habe mich mit anderen Ländern beschäftigt, mit Polen, mit Sowjetunion, in Verbrechen dort, mit der deutschen Politik. Daran hat es nicht gemangelt. Aber auch mir ist Griechenland nicht in den Blick gekommen. Darüber staune ich noch heute. Ja. Ich habe also in den vergangenen Jahren mir das angeeignet, das Wissen zu Griechenland. Und bin dann inzwischen aber auch häufiger schon dort gewesen und habe mit vielen Leuten Kontakt und auch Arbeitszusammenhänge.
Für Griechenland ist das heikle Thema möglicher Reparationszahlungen nach wie vor offen. Deutschland hat das abgehakt, doch in den bilateralen Beziehungen ploppt das Thema ja immer mal wieder auf. Jetzt hat die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag eine neue Initiative gestartet, um Deutschlands Verpflichtungen gegenüber Griechenland zu klären. Sie selbst waren als Zuhörerin bei der Debatte dabei. Was genau fordern die Grünen?
Die fordern in allererster Linie, dass es nicht mehr angeht, dass man sagt, alles beendet, alles abgeschlossen, sondern wenn die eine Seite das nicht so sieht und sie hat es nie so gesehen, dann kann die andere Seite nicht einseitig sagen, vollends, wenn sie das Land der ehemaligen Täter ist, für uns ist alles abgeschlossen. Und was gut ist an dem Antrag, ist, dass sie diese Nachkriegsgeschichte des sich Entziehens, des Vertröstens, dass sie bei reden von Demütigungen, die die griechischen Regierungen und aber auch die Gesellschaft dadurch erhalten haben und auch so empfunden haben. Ich würde sogar sagen, man hat sie zu Bittstellern gemacht und das darf man einfach nicht tun in dieser historischen Konstellation. Also da hat es sehr gemangelt an Empathie, an Bereitschaft, sich klarzumachen, was alles zerstört wurde und an eigenen Überlegungen. Wie kann man wenigstens Teile davon wieder gut machen oder kompensieren mit anderen Methoden, Mitteln und Materialien und so weiter. Das gehört unbedingt dazu. Es ist unsere Geschichte. Ich rede jetzt für die Bundesrepublik. Die DDR habe ich nicht so im Blick gehabt, weil ich da nicht gelebt habe. Es ist unsere eigene Geschichte, auch noch in der Nachkriegszeit, wie unsere Gesellschaft, unsere Politik damit umgegangen ist. Das ist wirklich ganz schrecklich.
Also es geht eigentlich erstmal darum, eine neue Form des Miteinandersprechens zu finden.
Ja, die Bereitschaft überhaupt, sich auf Gespräche einzulassen, beziehungsweise die zu erbitten. Und dann ist es aber auch so, dass im grünen Antrag, obwohl Sie sagen, die Reparationsforderungen, wie sie formuliert sind und so weiter, können Sie nicht so übernehmen. Aber Sie machen ja sehr vernünftige und zum Teil auch weitgehende Vorschläge, über die man reden müsste. Das ist einmal die sogenannte Zwangsanleihe. Dann sind es individuelle Entschädigungen, sofern die Leute noch nichts bekommen haben. Dann ist es sehr wichtig, soziale, medizinische Unterstützung der noch lebenden Opfer und ihrer Söhne und Töchter, die ja inzwischen auch alte Leute sind. Und dann Restitution, also Rückerstattung und aktive Unterstützung gegenüber den jüdischen Gemeinden. Wenn man sich dieses Kapitel alleine anschaut, wie die Dokumente vorlegen sollten, um irgendwas zu beweisen, was absolut nicht geht, wenn man auch nur einigermaßen weiß, ja, kommen von der Deportation zurück, die paar, die noch überlebt haben und sollen, es ist nicht zu fassen eigentlich, ich kann es gar nicht so genau erläutern. Ganz wichtig ist auch, dass die Grünen auch über Zukunftsinvestitionen ins Gespräch kommen wollen, für Städte, Dörfer und Regionen, die unter der deutschen Besatzung schwer gelitten und vollständig oder teilweise zerstört wurden und bisher noch nie entschädigt wurden. Das gilt aber für alle. Kein Dorf und keine Region hat Aufbauhilfe bekommen. Überhaupt nicht, ja.
Wie waren denn die Reaktionen im Bundestag in der anschließenden Debatte? Wie war die Atmosphäre?
Die war nicht schlecht. Also es zeigt mir doch, dass da was in Bewegung ist. Die haben zumindest mal richtig hingeschaut. Sie haben selber Beispiele gebracht und auch ihr Entsetzen über das, was die Deutschen dort angerichtet haben, ausgedrückt. Es gab ja noch nie eine Debatte, das muss man sich mal vorstellen, über Griechenland im Bundestag und die Schäden und die möglichen Forderungen. Das gab es ja überhaupt noch gar nicht. Insofern ist allein, dass es das gab, schon gut. Und zweitens war bei aller Unterschiedlichkeit die Bereitschaft, sich noch mal einzulassen, im Wissen, dass sehr wenig passiert ist und neue Formen auch zu entwickeln, war nicht ausgeschlossen. Aber ich muss dazu sagen, eigentlich blieb es doch immer stehen bei einer Erinnerungskultur, bei Begegnungen, ja, dann immer die Hoffnung auf Versöhnung. Also es wurde nicht angesprochen, die Dinge, die die Grünen aber angesprochen haben, die materiellen Schäden und die Verpflichtung, dann nochmal hinzugucken oder auch, was einfach nicht rückerstattet wurde oder die Not der Leute, zweite Generation, zu überlegen, wie kann man der Abhilfe schaffen, denn viele Dörfer und viele Leute sind sehr, sehr arm. Es blieb, man kann sagen, Überbau, also Erinnerung, Versöhnung, gemeinsam aufarbeiten. Das ist aber schon lange im Gespräch.
Ja, und natürlich ist es wichtig, mit Blick auf die Bundestagswahl, sollten die Grünen danach Regierungsverantwortung übernehmen, dann geht ja an dem Thema kein Weg mehr vorbei.
Ja, so sehe ich das auch. Und das ist ja auch eine kleine Hoffnung, dass sich dann doch noch was bewegt und dass einiges auch materiell sich niederschlägt und dass man ansonsten sehr zuhört. Claudia Roth hat sehr betont, wie sie sich schämt für die Verbrechen, aber auch für die Demütigungen, die die griechische Seite über die, ja, es sind jetzt schon wieder Jahrzehnte, mit ihren Forderungen und der Zurückweisung ihrer Forderungen erhalten hat. Und das ist wirklich, wenn man mal in die Akten guckt, heftig, sehr heftig.
In vielen deutschen Fotoalben, Frau Schramm, da gibt es Bilder von uniformierten Vätern oder Großvätern vor der Akropolis. Ich kenne zwei Frauen, deren Väter in Griechenland stationiert waren und die gerne wüssten, an welchen Einsätzen die genau beteiligt waren. Das sind unglaublich mühsame Recherchen. Lassen sich diese Wege noch zurückverfolgen?
Ich glaube, das ist gerade im Aufbau, dass diese Forschungsarbeit sowohl von griechischer wie von deutscher Seite gemacht wird. Sie sollen bitte ihre Unterlagen sehr gut aufheben und können auch an uns schreiben. Wir würden das dann recherchieren. Es ist ein Projekt dieser Art gestartet, die auch Unterlagen, also vom Alltag oder familiengeschichtliche, sammelt, auch damit sie nicht verloren gehen. Und daneben ist aber auch beabsichtigt, über die einzelnen Einheiten bis hin über die einzelnen Personen und ihren Rollen und wo sie überhaupt waren und wie die Zusammenhänge mit den vielleicht doch auch Verbrechen waren, ja einfach sehr viele leider beteiligt waren. Das ist im Entstehen.
6. April 1941, vor 80 Jahren, ist die Wehrmacht in Griechenland einmarschiert und der Verein Respekt für Griechenland hat auf seiner Internetseite umfangreiche Materialien dazu zusammengestellt. Bis zum 11. April kann man dort kostenlos auch einen interessanten Film zum Thema streamen, Der Balkon, Wehrmachtsverbrechen in Griechenland. Frau Schramm, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen, Frau Bürger.
Das indonesische KünstlerInnenkollektiv Ruan Grupa will bei der nächsten Documenta in Kassel nachhaltige Dorfgemeinschaften feiern. Hinter dem Motto Lumbung Calling steht die Aufforderung: Verlasse die überfüllte Megacity, geh aufs Land und setze dort auf Ökolandbau. Das war eine der politischen Botschaften, die Ruan Grupa heute ausgesendet hat, zum Auftakt einer virtuellen Veranstaltungsreihe zur Documenta 15.
Traditionelle indonesische Volksmusik bot Ruan Grupa zum heutigen Auftakt ihrer programmatischen Veranstaltungsreihe zur Documenta 15, die im kommenden Jahr über die Bühne gehen soll, wenn es die Pandemie zulässt. Dabei ist es in Indonesien wie wohl in vielen anderen Teilen der Welt. Die Jugend in den Dörfern findet das ländliche Leben nicht mehr cool. Sie ist im Internet zu Hause oder will weg in die Städte, angezogen vom urbanen Lebensstil. Eine Alternative ist Lumbung. Das steht für mehr als die Reisscheune, die dieses Wort ursprünglich bezeichnet. Lumbung ist die politkulturelle Idee, die das indonesische Künstlerkollektiv Ruan Grupa im nächsten Jahr zum Leitmotiv für die Documenta 15 machen will. Lumbung propagiert für den ländlichen Raum des Riesenlandes Indonesien mit seinen 17.000 Inseln ökologische Landwirtschaft. Die ist ressourcenschonend und damit zukunftsfähig, bietet Jobchancen für viele Frauen und ist der Schlüssel zu einer Wiederaneignung traditioneller Werte und Kulturtechniken auf dem Land. Lumbung Calling, das ist der Aufruf, die Lust aufs Landleben wieder zu entdecken, mit der Documenta 15 auch weltweit.
Melana Budianta presented her talk Lumbung Budaya.
Raus aufs Land, das war heute die politpädagogische Botschaft, die Hochschulprofessorin Belani Budianta im Auftrag von Ruan Grupa übermittelte über YouTube und Facebook. Social-Media-Kanäle werden während der Pandemie auch rege von lokalen indonesischen Dorfgemeinschaften genutzt, um sich über Ökolandbau und agrarisch geprägte Lebensweisen auszutauschen, so Belani Budianta. Während sie an der größten Universität Indonesiens mit gleich zwei Standorten in der 10-Millionen-Metropole Jakarta als auch in der 2-Millionen-Einwohner-Stadt Depok lehrt, ist Armin Salasa Biobauer auf dem Land. Er schilderte die Landflucht aus seinem Dorf, die bereits einsetzte, als die sogenannte Grüne Revolution in der Mitte des vorigen Jahrhunderts mit Kunstdünger und Pestiziden die Industrialisierung der Landwirtschaft auch nach Indonesien brachte. Das zwang viele Leute aus seiner Region zur Arbeitsemigration. Doch vor rund einem Jahrzehnt kehrten die ersten Auswanderer wieder zurück. Diese Rückkehr verkörpert für Armin Salasser auch die Hoffnung, dass auch der Jugend klargemacht werden kann, das ländliche Leben ist vor allem dann eine Alternative zum coolen Stadtleben, wenn die Landwirtschaft wieder nachhaltig betrieben werden kann. Einige Probleme, die Lumpung-Calling mit sich bringt, wurden vor allem in Fragen im Chat angesprochen. Dörfer sind weltweit nicht immer Hochburgen des Feminismus. In Indonesien kann man dort beispielsweise auf sehr reaktionäre Spielarten des politischen Islam treffen, die die zuvor optimistisch beschriebenen Entfaltungsmöglichkeiten von Frauen im Ökolandbau sehr einschränken könnten. Zugegeben, antwortete die Wissenschaftlerin Melani Budianta. Das könnte vorkommen, aber die Lumpung-Dorfgemeinschaften seien ja nicht allein, sondern sie arbeiteten beispielsweise mit den lokalen Regierungen zusammen. Da gäbe es also vor Ort politische Mittel, gegenzusteuern. Was aber passiert, wenn auch die lokale Regierung islamistisch geprägt wird? Ist der Ökolandbau für Frauen dann immer noch so attraktiv? Nur eine von vielen Fragen, die heute unbeantwortet blieben. Klar, es gibt weltweit, gerade nicht nur bei Fridays for Future, ein großes Interesse an noch intakten Räumen der Biodiversität. Und Toronto oder Berlin sind vielleicht aus Sicht der Stadtökologie auf Dauer zu cool, weil irgendwann zu dicht bevölkert. Aber ist das ein Grund, aufs Land zu gehen? Auch das Künstlerkollektiv Ruan Grupa lebt in der Megametropole Jakarta. Zwei aus der Gruppe arbeiten seit einigen Monaten im Ruru-Haus mitten in der Kasseler Innenstadt, um die Dokumenta vorzubereiten. Eine Frage, die ebenso heute offen blieb. Wie kann die politisch notwendige und sinnvolle Debatte um Ökolandbau und die Zukunft der Dörfer in aktuelle Kunst von Weltniveau einfließen, die das Publikum von der bedeutenden Kunstausstellung in Kassel eigentlich erwartet? Die Antwort auf diese Frage werden wir womöglich erst bekommen, wenn die Dokumenta 15 ihre Pforten öffnet. Nach Lumpung will Ruan Grupa soziale Phänomene in den Blick nehmen, die uns auf den ersten Blick vertrauter wirken als die Reisscheunen-Metapher. Humor und Großzügigkeit nämlich, Unabhängigkeit, Transparenz, Genügsamkeit und Regeneration. Klingt alles ähnlich sympathisch wie die Ökodorf-Gemeinschaftsscheune. Doch ehrlich gesagt auch ein wenig wie das Wellness-Weiterbildungsprogramm gestresster Mittelschichten in den Megacities der Welt.
Ludger Fittkau, unser Landeskorrespondent in Hessen, über Lumpung Calling. Die Dokumenta 15 gab online erste Eindrücke in ihren Entstehungsprozess und das wird fortgesetzt an jedem ersten Samstag im Monat.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In München wird weiter über einen Zaun am Ostbahnhof diskutiert, an dem im Juli 1942 eines der berühmtesten Fotos der NS-Widerstandsgruppe Weiße Rose entstand. Vor dem Eisenzaun nahm Sophie Scholl Abschied von ihrem Bruder Hans und anderen Freunden der Weißen Rose, die zu ihrem Einsatz als Sanitäter von München aus an die Ostfront fahren mussten. Die Aufnahmen des Medizinstudenten Jürgen Wittgenstein gehören zu den wenigen Bildern, die mehrere Mitglieder der Weißen Rose zusammen zeigen. Jetzt soll der historische Zaun einem Bauprojekt weichen. Für die Vorsitzende der Weiße Rose Stiftung Hildegard Kronawitter ist es ein Unding, dass der Zaun einfach verschwindet. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass zwei Elemente der Einfriedung im Münchner Stadtarchiv eingelagert werden. Außerdem sollen Schulen, die nach Mitgliedern der Weißen Rose benannt wurden, Elemente des Zauns für ihre Erinnerungsarbeit verwenden können.
Weil man damit was machen kann, das ist haptisch. Wenn so ein Pädagoge, wie mir ein Berliner Pädagoge, der hat dann beschrieben, wenn ich damit den Jungs den Aufbau, erst holen wir ab, dann bauen wir auf und dann informieren wir uns und dann müssen wir da was dazu machen. Das ist kreative Projektarbeit.
Außerdem wünscht sich Hildegard Kronawitter, dass in den Orléans-Höfen, die am Standort des Zauns entstehen, ein Erinnerungsort eingerichtet wird. In einer bislang einmaligen Aktion sind am Abend 22 Mumien in einer feierlichen Prozession quer durch Kairo zu ihrem neuen Ausstellungsort gebracht worden. Die Überreste von Königinnen und Königen aus dem antiken Ägypten wurden dabei von eigens im Stil der damaligen Zeit dekorierten Wagen transportiert. Auf ihnen war jeweils der Name der oder des Verstorbenen zu lesen. Die Mumien lagen seit mehr als einem Jahrhundert im Ägyptischen Museum im Zentrum von Kairo. Jetzt zogen sie in ihr neues Quartier im neu gebauten Nationalmuseum der ägyptischen Zivilisation im Süden der Stadt um. An dem riesigen modernen Ausstellungskomplex wurde seit Jahren gebaut. Morgen soll er vollständig eröffnet werden. Die Mumien werden allerdings erst ab dem 18. April zu sehen sein, weil sie zunächst für Restaurationsarbeiten ins Labor kommen. Als eine der ersten großen Kunstmessen musste die Art Dubai vor einem Jahr abgesagt werden. Nun fand sie als eine der ersten wieder statt. Was in der Szene Rang und Namen hatte, war für wenige Tage an einem Ort versammelt. Insgesamt nahmen 50 Galerien für zeitgenössische und moderne Kunst aus 31 Ländern teil. Weil manche Aussteller wegen Reisebeschränkungen nicht persönlich in die Vereinigten Arabischen Emirate kommen konnten, wurden deren Kunstwerke den Besuchern per Videoschaltung präsentiert.
Transgender in Filmen werden noch immer mit jeder Menge Stereotypen und Klischees ausgestattet. Das war zuletzt im Tatort Die Amme zu sehen. Wir haben in Fazit kritisch darüber berichtet und wollen diese Debatte weiterführen, denn die Transgender-Szene hat das Thema nicht gleich wieder abgehakt. Ich bin verbunden mit der Schauspielerin Ilonka Petruschka, selbst Transfrau und engagiert für die Rechte von Transgender. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ein sadistischer Serienmörder in Frauenkleidern bringt Frauen im Prostituiertenmilieu um und entführt deren Kinder. Der Film hat nahegelegt, dass diese Person durch den Wechsel der Geschlechter zum Psychopathen geworden ist. Wie wird dieser Tatort von Transpersonen diskutiert?
Ich glaube, relativ einhellig als sehr verstörend. Und ich glaube auch immer mit dem Kontext, dass es bei uns Transmenschen auch sehr, sehr viele Ängste auslöst. Weil wir kennen diese Stereotypen. Ein Mann in Frauenkleidern, der Drogen nimmt, der Frauen umbringt, der kleine Jungs entführt und ans Bett fesselt. Das sind so Stereotype und so einseitig erzählte Bilder, die ängstigen uns tatsächlich. Weil das sind Bilder, die brennen sich in der Gesellschaft fest. Und wenn wir als Transfrau auf die Straße gehen, in die U-Bahn gehen, vielleicht noch etwas markanter aussehen, wir spüren diese Blicke. Die Angst ist quasi immer dabei, die fährt in der U-Bahn mit. Und wenn sowas ausgestrahlt wird, dann ist die Angst einfach ein bisschen größer. Wir fühlen uns vor allem sicher durch ein gutes Passing. Und wenn wir kein so gutes Passing haben, das heißt, wenn wir von der Umwelt noch als vielleicht etwas markanter wahrgenommen werden, dann erfahren wir einfach ganz oft Ablehnung.
Passing meint diese Transformation.
Also es beginnt schon einfach mit dem, wie ich mich äußerlich präsentiere und wie gut und wie einfach die Gesellschaft mich als Frau wahrnimmt. Das ist eben bei Transfrauen, die halt genauso bunt und vielfältig sind wie alle anderen Menschen auch, ganz unterschiedlich. Es gibt Transfrauen, die sind einfach sehr viel markanter. Und es gibt Transfrauen, denen sieht man das auch an, was ja auch völlig okay ist. Aber die Gesellschaft mag das nicht so gerne. Und wenn so ein Stereotyp aufgezeigt wird, und zwar das immer gleiche Stereotyp, diese markanten Frauen, Männer in Frauenkleidern, dann ist es ein Stereotyp, was wir als Transfrauen immer und immer wieder zu hören bekommen. Du siehst aus wie ein Mann, aus dir wird nie eine richtige Frau, bis hin zu dieser klassischen Ablehnung, bis zu dem Hass und auch zu den Gewalterfahrungen, die viele Transmenschen machen. Und ich finde, man konnte das auch gut in den sozialen Medien verfolgen, wie viele Menschen darüber gedacht und gesprochen haben. In einem der Kommentare habe ich gelesen, zukünftig dürfen Männer auch keine Mörder mehr spielen, weil das wäre dann männerfeindlich. Und der Kommentar ist so exemplarisch, weil er zeigt erstens, wie wenig verstanden wurde. Männer sind so vielfältig dargestellt in Film und Fernsehen. Wir haben so viele Facetten von Männern. Das würde ich mir für Trans genauso wünschen. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass wenn ein Mann einen Mörder gespielt hat oder abends der Mörder im Tatort war, dass kein Mann am nächsten Morgen ein mulmiges Gefühl hat in der U-Bahn. Das ist bei uns Transfrauen anders.
Sie haben ja selbst in einem Streirer-Kreuz-Krimi von Wolfgang Mohnberger eine Mörderin gespielt, die Transfrau ist. Hatten Sie da auch Probleme mit der Figur?
Sie war an der Grenze dessen, was ich bereit bin zu spielen. Das muss ich so sagen. Weil auch da wurde sehr mit Klischees gespielt. Das Drehbuch, das ist tatsächlich für mich noch etwas anders. Das hat sich etwas anders gelesen, als dann tatsächlich im fertigen Film das erzählt wurde. Aber ja, auch da wurde mit Klischees gespielt. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Klischees immer weiter aufbrechen. Am Ende bin ich hier dann auch nur Schauspielerin und versuche, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und noch sind die Rollen nicht so rar gesät für Trans-Schauspieler oder generell für Trans-Menschen.
Wir stecken ja gerade mitten in vielen Identitätsdebatten. Ich würde die Haltung ablehnen, dass Transfrauen nur von Transfrauen gespielt werden sollten und würde sagen, es kommt vor allem aufs Drehbuch an. Wie sehen Sie das?
Das sehe ich ganz genauso. Ich finde es wunderbar, wenn eine LGBT-Rolle auch mit LGBT besetzt wird, aber ich halte es nicht für zwangsläufig, für notwendig. Ich glaube, am Ende ist die gut erzählte Geschichte ist das, was entscheidend ist. Und wenn eine Schauspielerin oder ein Schauspieler, eine Transfrau, hervorragend spielt, wie wir es zum Beispiel bei The Danish Girl gesehen haben, dann finde ich das in Ordnung.
Das heißt, Sie sehen schon Veränderungen und es gibt Filme, von denen Sie sagen würden, da werden Transfrauen richtig gut dargestellt.
Ich glaube, es ist noch ein weiter Weg, bis Transfrauen oder Transmenschen generell so souverän im Film und Fernsehen erzählt werden, dass wir als Community damit glücklich sind und dass sie vielleicht auch so gut erzählt werden, dass es das Potenzial hat, unsere Gesellschaft ein bisschen zu verändern, zu positiven und vor allem auch einen Dialog zu erzeugen. Das ist, glaube ich, das, was ich mir am allermeisten wünsche. Wir sind keine Freaks, wir sind keine Männer in Frauenkleidern, wir sind keine Mörder, sondern wir sind Menschen genau wie jeder andere auch und wir suchen und möchten den Dialog, weil ich glaube, Dialog ist das, was aufbricht Vorurteile. Was ich mir wünsche, auch von Autoren und Regisseuren, dass wir auch da etwas mehr in den Dialog kommen und einfach nochmal prüfen. Vielleicht auch mal einen Transmenschen übers Drehbuch schauen lassen und gucken, kann man das so erzählen?
Gab es denn Rollenangebote, die Sie richtig gerne gehabt hätten, aber nicht bekommen haben, weil Sie Transfrau sind?
Auch das ist vorgekommen. Das fand ich besonders schade, weil es war eine Rolle, die mich sehr gereizt hat. Ich hätte eine sehr aggressive Passantin spielen sollen. Und die Regisseurin hat dann im Zuge ihrer Recherche herausgefunden, dass ich Transfrau bin. Ich bewerbe mich ja nicht als Transfrau, ich gehe ja nicht in ein Casting und sage, ich bin Transfrau, sondern ich bewerbe mich entsprechend im Spielalter etc. Und sie hat mich dann abgelehnt, weil sie erfahren hat, dass ich trans bin und hat gesagt, das ist eine so negative Rolle, die ich spielen müsste, sie muss Transmenschen quasi davor schützen. Und da wird es dann auch absurd, wenn quasi wir in so einer Übervorsicht landen und Political Correctness dazu führt, dass wir am Ende doch wieder stumm werden, wir geschützt werden vor, ja, vor was eigentlich?
Und das ließ sich auch nicht vermitteln, ja? Das konnten Sie nicht ausdiskutieren.
Sie hat auf dem Standpunkt beharrt, es wurde dann auch ein bisschen absurd, indem sie gesagt hat, sie wird zukünftig speziell Transrollen ausschreiben und wollte mir eine andere Rolle geben, aber das hat das Problem ja nicht gelöst. Ja.
Die Schauspielerin Ilonka Petruschka verlangt mehr Empathie bei der Darstellung von Transgender in Filmen. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Schon seit Donnerstag trudeln Geburtstagswünsche für die Schauspielerin Angelika Domröse ein. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gehörte zu den Ersten. Meine Glückwünsche gelten einer großartigen Schauspielerin, so Steinmeier, deren Werk ein Spiegelbild der deutschen Geschichte ist, auch in ihrer Zerrissenheit. Stimmt, Angelika Domröse ist eine der bekanntesten DDR-Schauspielerinnen im Westen. Als Paula ist sie deutschlandweit bekannt geworden in Heiner Karos DEFA-Film Die Legende von Paul und Paula. Doch Angelika Domröse hat immer auch Theater gespielt, spät sogar Regie geführt. Am Ostersonntag feiert sie ihren 80. Geburtstag und Susanne Burkhardt gratuliert.
Meine Freundin ist schön. Als ich aufstand, ist sie gegangen.
Was will ich denn schon?
Alles oder nichts willst du.
Na und?
Paula ist eine Frau voller Lebenslust und hungrig nach Liebe. Und Angelika Domröse ist diese Paula. Eine starke Frau, die nicht kuscht, die sich wehrt und die Gegebenheiten nicht einfach hinnimmt. Die Legende von Paul und Paula, eine Liebesgeschichte über ein kurzes und intensives Leben, prägte eine ganze Generation und wurde zum Klassiker der DDR-Filmgeschichte.
Jetzt gehört's ja eigentlich wie zur Geburt. Oder die vielen Misserfolge, die ich auch hatte.
Ein Bewusstsein für die Kürze und die Bedeutsamkeit des Lebens hat Angelika Domröse schon sehr früh entwickelt.
Ich hatte ja schon mit 16 Überalterungsgefühle. Und aber manchmal sind sie total abgebaut.
Diese Angst vor Überalterung hat sie immer konsequent in Ehrgeiz übersetzt. Mit 17 verlässt sie eine Kindheit in Berlins Mitte, die ohne Wärme ist und vom Stiefvater überschattet. Dass der Filmregisseur Zlatan Dudov sie für die Hauptrolle in dem Film Verwirrung der Liebe auswählt, wird sie später als ihre zweite Geburt bezeichnen. Sie studierte an der Filmhochschule Babelsberg, dann ruft Helene Weigel sie zu sich ans Berliner Ensemble. Hier spielt die junge Angelika kleine Rollen neben großen Kollegen. Draußen auf einer Brandmauer hängt ihr Porträt, das für einen aktuellen Film wirbt. Drinnen keine leichte Zeit für eine noch unerfahrene Schauspielerin.
Und dann kam ich auf die Bühne und dann wurde mir gezeigt, was eine Heike ist. Nämlich, wie man spielt, wie man besonders ist. Das Plakat war meine Popularität, aber auf der Bühne merkte ich dann, dass ich noch nichts konnte. Da habe ich gemerkt, wie viel man lernt, wenn man auch zusieht.
Als die Weigel sie 1966 aus dem BE wirft, bricht für die Domröse eine Welt zusammen. Die Welt des Geistes, der Kreativität und der Herausforderung.
Es war schmerzhaft, ja. Es war, ich wollte mir das Leben nehmen. Ich wollte mir das Leben nehmen.
Doch sie übersetzt die Enttäuschung in neue Energie, geht zu Benno Bisson an die Berliner Volksbühne und hat mit der Verfilmung des Plenstoff-Stoffes Die Legende von Paul und Paula 1973 ihren ganz großen Erfolg. 3 Jahre später heiratet sie den Schauspielerkollegen Hilmar Tate und unterschreibt mit ihm den Protest gegen die Ausweisung Wolf Biermanns. Darauf bleiben die Angebote aus und beide reisen in den Westen aus.
Und damals hat man drin gesteckt und hat gezittert und hat geweint und hat Freunde verloren und war ein bisschen krank auch.
In Hamburg spielt sie bei Boy Gobert die Helena im Faust und unter Peter Zadek in Jeder stirbt für sich allein. Sie ist unterwegs auf den Bühnen von Wien, Bochum und dann wieder in Berlin, erst am Schillertheater, später in der Komödie am Kudamm. Sie dreht Fernsehfilme, unterrichtet an der Schauspielschule und führt selber Regie. Von Maria Callas, die sie überzeugend in Berlin gespielt hat, behielt sie diesen Satz.
Eine Vorstellung, es geht immer um Leben und Tod. Und das klingt jetzt sehr theatralisch, aber ich meine, es geht ums Existenzielle und Aussparen wird von jedem bemerkt.
Immer das Existenzielle zu geben, fordert Energie. Energie, die Angela Domröse irgendwann nicht mehr hat. Sie ist nicht gesund. Weil immer die Norm zu brechen auch heißt, sich selbst zu gefährden. Sie nimmt jahrelang Tabletten gegen Schlafstörungen, die sie seit ihrer Jugend quälen. Im Herbst 2009 geht sie für einige Zeit in ein Brandenburger Sanatorium. 2016 stirbt ihr langjähriger Ehemann, der Schauspieler Hilmar Tate. Da hat sie schon lange nicht mehr auf der Bühne gestanden. Die letzte Theateraufführung 2008, der letzte Film 2012. Seitdem ist es still geworden um Angelika Domröse.
Was war das für ein Zeug? Der Schnaps?
Kennst du nicht? Birnenschnaps.
Ach so.
Ihrer Schauspielkunst aber können wir jederzeit begegnen. In den Filmen, in denen sie so unvergänglich ist.
Aber das war nicht der Schnaps. Zum Beispiel... Bist du jetzt gleich bei mir?
Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen. Hey, 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 geh doch zu ihr.
An diesem Sonntag wird Angelika Domröse 80 Jahre alt. Noch immer empfehlenswert ist ihre vor 3 Jahren erschienene Biografie. Titel: Ich fang mich selbst ein.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Müde. Wer ist in diesen Tagen nicht müde? Pandemiemüde, Frühjahrsmüde, Müdigkeitsmüde. Wer da nach einem Aufputschmittel suchte, wurde in den Feuilletons dieser Woche gleich mehrfach fündig. Ich gehe davon aus, Jesus hat überlebt, sagt der Historiker Johannes Fried und lässt damit nicht nur Christen mit einem Schlag hellwach werden. Denn wenn stimmt, was der Historiker vermutet, dann müssten Christen am Karfreitag nicht des Leidens und Sterbens, sondern des Leidens und Schlafens Jesu gedenken. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung führt Bert Rebhandel die Gedanken des Historikers so aus. Seiner Ansicht nach hatte Jesus am Kreuz schwer zu leiden. Er starb aber nicht, sondern er litt eine CO2-Narkose, die durch den Lanzenstich in seinen Oberkörper aufgehoben wurde. Jesus sei also nicht auferstanden, sondern nur im Grab aus der Narkose erwacht. Gestorben sei Jesus dann irgendwann später, vermutlich, so Johannes Fried, in Ägypten. Gegen Müdigkeit hilft wohl, je nachdem, Bewegung oder Horror. Etwas Gruseliges, Unwirkliches umgibt Sexroboter wie Harmony, schrieb Melanie Mühl in der FAZ über eine Maschine in Frauengestalt, die auch sprechen und sogar blinzeln kann. Der Sexroboter Samantha wiederum könne Nein zum Sex sagen, sich allerdings nicht wehren. Wird sich der Besitzer von Samanthas Einspruch aufhalten lassen? Oder wird er sogar Gefallen daran finden, gab Mühl zu bedenken. Die Frage stellt sich, ob hier ein Moralkodex implementiert wurde oder eher eine Art Rape-Modus. Warum überhaupt die eigene Müdigkeit mit einem Sexroboter bekämpfen? Warum nicht mit elektrisierender Lyrik? Fast alle, die den Auftritt der jungen schwarzen Dichterin und Aktivistin Amanda Gorman bei der Amtseinführung Joe Bidens sahen, schienen hingerissen zu sein. Nun liegt das Langgedicht »The Hill We Climb« in deutscher Übersetzung vor, abgedruckt neben dem Original. Bei Carsten Otte stellte sich allerdings Ernüchterung ein. Mit etwas Abstand und bei genauer Lektüre fällt die simple Machart der Funktionspoesie eben auf, die allzu offensichtliche Recherche der Autorin, schrieb Otte in der Taz. Das Gedicht, so Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung, sei in seiner Erhabenheit auf einen Augenblick hin komponiert, aber literarisch eher unerheblich. In der deutschen Übersetzung habe sich der Sound des Originals in ein bürokratisches Irgendetwas verflüchtigt. Die deutsche Fassung sei vielleicht divers, aber hölzern. Die weiße literarische Übersetzerin Uda Strätling, die schwarze Rassismusforscherin Hadija Haruna-Oelker und die deutsch-türkische Netzaktivistin Kübra Gümüşay hatten das Gedicht gemeinsam übertragen, weil der deutsche Verlag Hoffmann und Campe wohl meinte, was Gormans Team zuletzt suggerierte. Eine weiße Übersetzerin sei, jedenfalls allein, nicht geeignet, um eine schwarze Dichterin zu übersetzen. Als zählten gar nicht das fachliche Können und das Einfühlungsvermögen, sondern nur die Hautfarbe. Sie urteilen über ein Kunstwerk entsprechend der Hautfarbe seines Urhebers, sagte im Gespräch mit der Zeit die französische Feministin Caroline Fourest über, wie sie sie nannte, junge identitäre Antirassisten. Geht es nach ihnen, dürfen Künstler nicht mehr Bilder gegen den Rassismus malen, wenn sie weiß sind. Das ist Wahnsinn. Fourests Buch »Generation beleidigt« dürfte Joachim Gauck gefallen. Direkt unter dem Interview mit Fourest druckte die Zeit neue Überlegungen des ehemaligen Bundespräsidenten zu dem Thema ab, mit dem er schon einen Shitstorm im Netz und Aufregung in der SPD ausgelöst hatte. Der Kampf gegen Rassismus sei eine demokratische Pflicht, schrieb Gauck nun. Allerdings halte er nichts vom pauschalen Urteil, Weiße seien Täter und nicht weiße Opfer. Das widerlegte er anhand etlicher Beispiele. Menschen, die die Freiheit, Demokratie und Menschenrechte lieben, fragen nicht danach, ob jemand schwarz ist oder weiß, argumentierte Gauck. Denn nicht Herkunft und eine daraus abgeleitete Identität entscheiden, sondern Haltung. Und die ist unabhängig von der Hautfarbe. Hat Joachim Gauck damit wohl gewisse Leser wachgerüttelt oder eher vom Dösen ins Wutschnauben katapultiert? Und sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, während dieser Kulturpresseschau eigentlich wach geblieben oder geworden? Vielleicht sind Sie ja auch gerne müde. Dann soll Tobias Rüther das letzte Wort bekommen, denn er hat für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung mit folgendem Bandwurmsatz die perfekte Einschlafhilfe geschrieben. Nicht müde zu betonen, wurde jetzt der Philosoph Byung-Chul Han in seinem Essay »Müdigkeit und Gesellschaft im Feuilleton der Welt«, dass er nämlich, und zwar vor 10 Jahren, schon einmal einen Essay über die Müdigkeitsgesellschaft geschrieben habe, einen Text, mit dem sich danach auch der Philosoph Slavoj Žižek beschäftigt habe, wie Byung-Chul Han berichtet, ohne dass Žižek aber auf die fundamentale Müdigkeit unserer Gegenwart eingegangen sei, die wiederum Byung-Chul Han einmal diagnostiziert habe und die sich jetzt in der Pandemie, da alle so müde sind, verstärke, wie der Philosoph Byung-Chul Han in seinem Essay »Müdigkeit und Gesellschaft in der Welt« feststellt. Falls das hier noch nicht klar genug geworden sein sollte, bin so müde neuerdings.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Ich bin Britta Bürger, kommen Sie gut durch die Nacht.